Wolfgang.
Thomas, grüß dich.
Wie geht's dir?
Bestens.
Wie geht's in deinem Leben?
Bestens.
Gut, das freut mich.
Es läuft, ne?
Ist es so?
Ja, langsam kommt's wieder. Uns hat dieses Jahr echt erwischt mit diesen Corona-Verzögerungen, nachdem ich weitestgehend, ne, bis auf Live-Events hat's mich nicht direkt so getroffen. Aber jetzt mit den ganzen Rohstoffen, Verpackungen und so weiter, wurde das jetzt im Sommer teilweise. Produktionszeiten haben sich verdreifacht. Ja, und das war einiges an Aufwand, das einigermaßen sauber organisiert zu bekommen. Und jetzt wird so etwas normaler wieder. Heute kam die erste Lieferung von einem Produkt, die früher dran war, als ich eigentlich vermutet hatte. By the way, in Erdbeere. Wir haben letzte Woche Schoko gehabt.
By the way, Erdbeere.
Wir haben letzte Woche Schoko released und eigentlich sollte Erdbeere erst in 3 Wochen kommen. Und heute kam der Lieferschein, dass am Mittwoch es ankommt. Da habe ich mich echt gefreut. Es war das erste Mal so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, dass auch mal was ein Tick wieder früher kommt als die sehr schlechten Prognosen, die wir zeitweise hatten.
Aber alles, was gut ist und qualitativ hochwertig, ist im Moment ausverkauft. Sei es, also kommt es ja an nichts ran. Ich habe heute die Diskussion mit einem Kunden gehabt, der hat eine Firma für Hausverwaltung. Und da hatten wir es irgendwie dann von Elektroboxen, also du kommst weder an diese Elektroboxen für Autos ran, noch an Solarpanels, du kommst an viele Autos nicht ran, Autobauer haben keine Möglichkeiten auf Chips zuzugreifen. Ich habe einen Kunden aus Oldenburg, liebe Grüße, der hat einen riesen Fahrradladen, der sagt, der hat Fertigungsprobleme teilweise wegen einem einzigen Shimano-Teil. Dann hat er große Bestellungen bei namhaften Fahrradherstellern aufgegeben, die dann zum Teil angerufen und gesagt haben, wir können dir nur die Hälfte liefern. Also alles ist, wir leben in einer Zeit, wo nichts verfügbar ist, Wolfgang.
Ah ja, also Metalle, Kunststoff und Holz, so die grundlegenden Rohstoffe, die betrifft's. Die Frage ist natürlich auch wieder, ist es nicht verfügbar oder ist es nicht vorhanden? Wenn du weißt, was ich meine. Also gibt
es ist nicht vorhanden?
Oder es ist nicht verfügbar. Dann ist ja nicht so, als dass unser Verbrauch an diesen Rohstoffen so viel nach oben gegangen ist.
Ich dachte ganz kurz, ich dachte so, wenn ich jetzt sage, es ist nicht vorhanden, dann sagst du, ja genau, Thomas, wie du sagst. Weil guck mal, wir sind jetzt eine Minute 40 auf Sendung und du hast mich jetzt schon komplett dumm aussehen lassen.
Na, war nicht meine Absicht für den Fall, dass es so war.
Okay, wir haben doch einen gemeinsamen Kunden. Du weißt, was ich meine. Der durch dein Training zu breit geworden ist, für meine Therapie fast.
Sperrig ist der korrekte Begriff. Sperrig.
Sperrig oder ja, unhandlich. Und ich war übrigens im neuen James Bond, egal. Jedenfalls, mit dem habe ich geredet und der ist ja auch in der Baubranche tätig. Und mit dem musste ich mal über Rohstoffpreise für Holz und Dämmmaterial unterhalten.
Hatten wir schon.
Hatten wir schon?
Ja, also ich habe mich ihm schon kurz drüber.
Unfassbar.
Ja.
Ich bin neuen James Bond, Wolfgang. Und? Ist wirklich gut. Wirklich gut.
Ist es noch mit Daniel Craig?
Ja.
Ist der letzte mit ihm?
Weiß ich nicht. Ich will nicht spoilern.
Okay.
Aber, was kann man sagen? Also früher war James Bond ja schon ein Macho, oder? Ein Chauvi, kann man eigentlich sagen, oder?
Ja, klar. Sean Connery, Roger Moore, ganz groß.
Er hat immer irgendwelche Supermodels, hat er irgendwie wie so ein Stück Fleisch durchs Hotelzimmer gepeitscht, ja, und hat den ganzen Tag gesoffen und in diesem Film, ja, liebt jemanden und es ist auch kein Supermodel mehr, sondern eine sehr attraktive, normal aussehende Frau. Dann gibt es eine weibliche James Bond. Das sind alles Dinge, die ich jetzt, glaube ich, damit spoilere ich jetzt nichts für den Film, aber man merkt, dass diese Gender-Peitsche da schon mal gut drüber gejagt wurde, was den Film keinen Abbruch tut, aber ich schaue James Bond schon sehr lange und es ist einfach wirklich, du merkst, der Film hat sich grundlegend verändert. Aber wirklich ein sehr guter Film und nur zu empfehlen, aber fucking 2 Stunden 43 und es ist echt anstrengend. Yeah, wow.
Ich habe meine Frage wegen, ob es der letzte ist, weil eigentlich gibt es ja schon seit irgendwie 5, 6 Jahren diese Idee, dass Idris Elba der nächste James Bond wird. Also im Sinne von Daniel Craig macht nur eine gewisse Anzahl an Bond-Filmen, der Vertrag läuft aus oder ist ausgelaufen und Idris Elba wird der nächste James Bond. Das stand irgendwie schon vor 5, 6 Jahren fest.
Wer ist es?
Idris Elba ist ein britischer Schauspieler. Ich habe direkt einen Film, kann ich mich erinnern. Ich habe jedoch eine Doku über ihn mal im Flieger gesehen. Da ist er nach Thailand und hat sich vorbereitet auf einen Muay Thai-Kampf und hat dann in England, in London, am Thai-Boxen einen Kampf gehabt. Gegen einen Holländer war das. War eine ganz gute Doku. Also ein bisschen okay. über den Struggle der Vorbereitung auf den Kampf. Ich glaube, Fighter hieß es sogar.
Ich hab noch eine sehr gute Doku gesehen, und zwar Bad Sports heißt sie, glaube ich. Haben wir darüber geredet? Hast du mir die empfohlen?
Nee.
Da geht es darum, also in der ersten Folge geht es irgendwie darum, wie College-Basketball-Spiele verschoben wurden. Über einen mega Superspieler, der es auf jeden Fall in die NBA geschafft hätte und der dann aber angefangen hat, irgendwie Spiele zu manipulieren. Und das kam raus und ist eine sehr gute Doku. Also, und dann gibt es verschiedene Teile. Im zweiten Teil ging es irgendwie um einen riesigen Skandal beim Eisschnelllauf bei Olympia. Und alles durch die Haupt- oder durch die realen Charaktere auch aufgearbeitet. Das habe ich zweitens noch nicht zu Ende gucken können aus zeitlichen Gründen. Aber auch fängt sehr gut an. Bad Sports ist das, glaube ich.
Habe ich noch nie mehr gehört. Schaue ich mir an. Sowas interessiert mich
immer. Schau dir das mal an. Wolfgang, ganz kurz, liebe Grüße von Jonas an Hamza. Also ich sag mal, der Customer Service, der ist wirklich à la Bonheur. Anders kann man es nicht formulieren. Da kam direkt am nächsten Tag kam eine E-Mail. Ich weiß nicht, ob du Hamza einen kleinen Finger abgehackt hast oder so mit so einem Zigarrenanschneider, aber kam direkt eine E-Mail und einen Tag später war das Paket wohl da. Also und deswegen habe ich gedacht, weil das so gut funktioniert hat, würde ich jetzt auch gern noch bestellen bei dir, Wolfgang. Hast du was zu mitschreiben oder du kannst auch Hamza verdonnern, aber dann dauert das zu lang. Also ich muss wirklich sagen, wirklich, und das ist jetzt keine platzierte Werbung, aber das Magnesium wirklich verändert meinen Schlaf und meine Regeneration um 1000%. Es ist wirklich unfassbar. Aber es ist aber auch die Dosierung. Also ich war am Anfang, habe ich so, du empfiehlst 4 Kapseln von deinen, ne?
Von bis, also 2 ist Standard, 4, teilweise 6.
Also ich habe immer 2 genommen gehabt und fand so, und dann meine Freundin, du kennst sie ja, die hat immer 4 genommen und ich dachte so, warum nimmst du 4? Und die so, ja, 4. Und dann habe ich angefangen, 4 zu nehmen. Es ist wirklich unfassbar teuer. Nein, aber es ist eine riesige. Ich habe jeder, der das gerade hört, denkt sich, die Verzehrempfehlung kommt auf jeden Fall von Wolfgang, damit er maximal viel verkaufen kann. Nein, aber es macht wirklich einen riesigen Unterschied, ob ich 2 oder 4 nehme. Und wenn ich mal mehrere Tage in Folge 4 Magnesium genommen habe, oder 4 Magnesia, was ist da der korrekte Plural? Magnesium.
Ja.
Dann schlafe ich auf jeden Fall ganz anders. Also ich hätte gerne, ich glaube, ich würde mal so 6 Packungen Magnesium nehmen. Aber musst du auch Preis machen, Bruder. Wirklich, ehrlich, wirklich, wirklich.
Ich mach dir einen Code. Tommy20.
Okay. Ja. Nee, aber schick mir nicht den T3-18-2 mit 5%. Okay. Okay, also wirklich.
Erwartest du, dass ich dich anders behandle als die Zuhörer?
Absolut. Was soll ich sagen? Nee, das ist jetzt eine ernsthafte Bestellung. Also ich hätte gerne 6 Mal Magnesium, würde ich jetzt einfach mal nehmen. Dann hätte ich gerne 2 Mal den Multidrink in Orange. Den finde ich auch super. Schreibst du mit?
Ich schreibe gerade mit.
Sehr gut. 6 Mal Magnesium, 2 Mal den Multidrink. Und was, empfiehlst du noch irgendwas? Vitamin D und K habe ich.
Hast du unser neues Handtuch schon gecheckt?
Nee. Aber ey, Wolfgang, wirklich Hand aufs Herz. Du schuldest mir noch ein T-Shirt. Weil, weißt du noch, als ich mein Seminar damals bei dir gemacht habe, da gab es kein T-Shirt in XXL mehr. Und da hast du gesagt, ja, kriegst du irgendwann ein T-Shirt. Aber das ist okay, es ist geschenkt.
Ich habe es aufgeschrieben.
Ja, nee, wirklich, lass das T-Shirt. Schenk das T-Shirt irgendjemandem auf der FIBO. Das unterschreiben, bring es auf die FIBO und wir unterschreiben das und verschenken es. Ja, und jetzt kommt noch was. Und zwar, liebe Grüße soll ich dir noch sagen. Ah nee, jetzt sag mir noch mal ganz kurz, bevor wir das nächste machen. Was würdest du mir noch empfehlen?
Hast du schon so ein neues Handtuch gesehen?
Nein, das mit den Silberdingern eingearbeitet.
Exakt, antibakterielles Sporthandtuch.
Das ist das gleiche Prinzip von Lululemon, by the way.
Exakt.
Aber das weißt du sicherlich, ne?
Ja.
Das ist der Grund, warum Lululemon unter anderem so erfolgreich ist, weil es jeglichen Geruch, jegliche Geruchsproduktion verhindert. Und ich habe Kunden, die reisen immer mit Lululemon-Klamotten, weil die sagen, wenn du im Flugzeug hockst, schwitzt du nicht und hast nicht dieses ekelhafte Gefühl. Also,
ja. 2015 war ich in den USA, ich erinnere mich heute noch dran, das erste Mal von Lululemon gehört und ich war so, what? Die Klamotten riechen nicht. Ich habe 6 Mal in 3 Tagen trainiert. Am Abend des 3. Tages hat dieses T-Shirt nicht gerochen. was mich unglaublich fasziniert hat. Was dann aber auch relativ schnell klar war, Marketing und so weiter ist gut bei denen, aber die Produkte sind herausragend. Jede Mall in den USA hat einen Lululemon-Laden. Ein, zwei Jahre nachdem ich das erste Mal in so einem Laden war, wurde dann auch Lululemon verkauft. Ich glaube, es waren 400 Millionen Dollar Cash. Also Kanadier, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, die Firma.
Schwarz, haben die verkauft?
Ja. Ja. Korchen.
PayPal an Freunde und Familie.
Das wäre auch eine lustige Frage, für den Fall, dass man Kontakt hat zu PayPal, was der größte Betrag ist, der jemals über PayPal verschickt wurde. Ich hatte mal einen Kunden, der bei einem der größten deutschen, ich glaube, es ist sogar das größte deutsche Urlaubsportal, gearbeitet hat. Was schätzt
Welches
du?
Welches war's? Check24, TripAdvisor.
Ich sage jetzt gleich Zahlen. Ich sage jetzt gleich Zahlen, okay. Deswegen. Ne?
Das war Trivago.
War es nicht. Was schätzt du, was der durchschnittliche Urlaub in Deutschland kostet? Ich kann dir sagen, der durchschnittliche Urlaub ist für 2,3 Personen und es ist ein Warmwasserland, die Türkei. Also häufigst gebucht ist Türkei, Warmwasser, 2,3 Personen.
Vielleicht noch wichtig zu wissen, wie lange ist der Urlaub im Durchschnitt?
7 Tage. Durchschnittsdauer eines Urlaubs ist 7 Tage.
2,3. Oh, warte mal ganz kurz jetzt. Ich liebe ja sowas. Sowas liebe ich ja. Warte ganz kurz. Ich nehme kurz meinen Taschenrechner. Also pro Person würde ich sagen, da gibt es aus 60 Euro. 60 Euro mal 2 mal 7 würde ich sagen 840 Euro. War wahrscheinlich jetzt zu viel und deswegen würde ich sagen, oder es ist zu wenig. Ich sag mal 840 Euro.
1100.
Okay, ja.
Aber
ja.
Im Schnitt.
Aber also 80 Euro. Pro Person wahrscheinlich, ne? 80 mal
2,3 Personen.
Mal 7.
Deine Rechnung.
2,3 Personen. Ja, okay, wenn du mit 80 Euro, also 60 Euro pro Person wahrscheinlich gar nicht so schlecht bei 2,3. Warte mal, jetzt mache ich nochmal. Sorry für alle Zuhörer, die jetzt gerade morgens auf die Arbeit fahren und hier vollgerechnet werden. 60 mal 2 mal, nein, stopp. 60. Ein
bisschen mehr sein, 65 Euro.
60 mal 2,3 nämlich mal 7. Bist bei 966. Ja, okay. Also wahrscheinlich 70 Euro pro Person. Also apropos, aber ganz kurz, das Handtuch, musst du das jetzt noch waschen oder nicht waschen?
Ich würde es grundsätzlich schon waschen, aber es hat einen antibakteriellen Effekt, was ja auch nicht nur der eigene Schweiß ist, sondern was ja definitiv auch das Equipment im Fitnessstudio ist.
Also, ja, okay, ja, das stimmt. Das ist echt nasty. Also ganz kurz, alle McFit-User oder wahrscheinlich auch alle Fitnessstudio-User, bitte, wenn ihr fertig seid mit dem Training, geht auf die Toilette und wascht euch eure verschissenen Hände. Und bei McFit gab es immer so einen weißen Seifenschaum. Und wenn du den benutzt hast, ey, das war Sorum und Gomorra, was du dir von deinen Händen runtergewaschen hast. Es war so ekelhaft. Und ich habe Freunde gehabt und ich bin wirklich, also ich habe ein normales Verständnis von Hygiene und Sauberkeit, glaube ich. Also ich bin schon ordentlich, aber ich bin jetzt nicht irgendwie klinisch auffällig, dass ich alles steril haben muss. Aber ey, wer im Fitnessstudio trainiert und sich nicht die Hände danach wäscht, ist echt nasty. Also bitte macht das. Okay, also deswegen macht es auch Sinn, dieses antibakterielle Handtuch zu haben.
Exakt.
Warum, wie hochpreisig ist Lululemon? Ich habe ein, zwei Produkte von Eric gehabt und ich komme auch gleich nochmal auf Eric zu sprechen, weil Peloton, glaube ich, mal Samples mit Lululemon produziert hat. Aber nagelt mich nicht drauf fest, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, Eric hatte Lululemon-Produkte und hat mir davon irgendwie mal ein, zwei gegeben. Und ich fand die super, wie du auch gesagt hast, herausragend. Aber wie hochpreisig ist das, wenn ich das jetzt normal kaufe?
Wenn ich mich richtig erinnere, so ein T-Shirt ist 70, 80 Euro. Also Yoga-Pants sind 100, 120.
Ah doch.
Ja, ist schon über. Aber der Schwabe rechnet natürlich, wenn ich 3 Tage das gleiche T-Shirt anhabe, ne, und damit trainiere, 6 Mal. Das heißt, eigentlich bräuchte ich 8 T-Shirts plus minus, um zu wechseln mit dazwischen drin. 8 T-Shirts.
Ja.
Und dann nur 1.
Ja. Ich glaube seit letzter Woche nicht mehr, dass der Schwabe rechnet, weil sonst hätte er sich längst ein Zoom H6 Aufnahmegerät besorgt.
Ja. Wir haben das Problem gelöst. Und das Problem letzte Woche hätte sich nicht mal gelöst mit dem Zoom H6, richtig?
Großartig.
Und heute lief die Technik. Somit, hey.
Heute lief die Technik, hast recht. Wolfo, jetzt apropos Technik, eine kleine Technikfrage und zwar von Erik. Liebe Grüße an unseren gemeinsamen Freund Erik Jäger, den Hauptstadttrainer. Der wohnt jetzt mittlerweile vollständig in London. Und jetzt hat er gesagt, Thomas, das Kreatin von Wolfgang ist wirklich phänomenal, aber der schickt nicht nach England. Punkt 1, stimmt das?
Wir schicken nach England.
Geschickt nach England.
Lass mich das überprüfen. Aber wir heute erst kam eine Bestellung nach England rein. Wir schicken regelmäßig nach England.
Ja. Ja, dann soll der Erik es einfach. Dann könnt ihr es nach London schicken, weil da würde ich dem Erik. Ich glaube, der würde noch 3 Packungen Kreatin noch nehmen. Also das weiß ich, dass er die nehmen würde.
Ja. Ja. Ich check das mal. Ich weiß, dass sich in England einiges geändert hat wegen diesem Brexit. Also für jeden, der im Bereich Import-Export mit England arbeitet, das, was da in den letzten 10, 11 Monaten passiert ist, ist abgefahren.
Also. Auch allein jetzt schon die Reise. Ich muss meinen Reisepass angeben. Da ist nichts mehr mit Perso, sondern Reisepass.
Und auch teilweise, also ich habe mit ein paar zu tun, die nach Europa exportieren. Zum Beispiel die Spanier haben einfach Pakete aus England 3, 4 Wochen liegen lassen und zurückgesendet, ohne überhaupt zu versuchen, sie zuzustellen. Also quasi als einen kleinen Boykott gegenüber den Engländern. Also ich will nicht wissen, welchen Effekt das insgesamt auf den Handel in England hatte, aber es war alles andere als gut für ihn. Also ich kenne 2 jetzt mittlerweile, die in Europa, also in der EU, Warehouses haben und Firmen angemeldet haben. Beim einen läuft das komplette Business über Irland, beim anderen läuft das komplette Business über die Niederlande, weil es einfach nicht mehr möglich ist, Import, Export oder Handel außerhalb von England über England abzuwickeln.
Krass. Naja, das ist. Aber dafür sind sie jetzt independent. Glückwunsch nach England an der Stelle nochmal. Ja. habt euch richtig unabhängig gewählt, ihr Engländer auf der Insel, ey. Gut. Wolfgang.
Ja.
Hast du was vorbereitet?
Natürlich.
Hat Hamza eine Frage?
Hamza fragt.
Thomas. Aber komm, wir machen später. Okay. Das ist noch ein kleiner Cliffhanger. Du willst es jetzt machen, ne?
Ich sehe es nicht. Das ist eine wirklich lustige Frage.
Okay, komm, dann mach sie jetzt.
Thomas, hast du schon mal versucht, einen Lichtschalter direkt so auszubalancieren, dass er in der Mitte stehen bleibt?
Ja, 100%. Du auch?
Ja, klar. Ja. Haben sie halt gewettet, dass das jeder schon mal versucht hat?
Ja. Es gibt so Dinge. Es gibt auch so. Hat mir mal irgendein Kunde gesagt dazu, gesagt, Thomas, es gibt 2 Typen von Männern. Die in die Dusche pinkeln und die lügen. Fand ich nicht schlecht.
Ja.
Der Kunde hat mir aber auch mal, also der Kunde ist schon älter, der Kunde hat mir auch mal gesagt, Thomas, hast du ein Nacktfoto von deiner Freundin? Ich so, nee, so, willst du eins? fand ich hart, aber fand ich auch, vor allem, weil er wirklich alt ist und er ist wirklich ein guter Typ. Ja,
macht den Eindruck.
Früher habe ich auch ganz viel, in der Schule hatte ich viel Aufmerksamkeit übrig, sage ich mal, und habe versucht, so Türme zu bauen. Kennst du das mit so einem Kuli, dann ein Geodreieck, dann nochmal ein Edding da drauf und dann habe ich versucht, riesige Türme zu bauen. Ich war ein Schularchitekt.
Also schon früh,
weißt du noch, welches?
Früh Erfahrungen mit dem Thema Statik gesammelt.
Ja. Oh, stimmt. Siehst du? Tatsächlich hat mich auch beim Lego-Bauen früher schon immer hat mich gestört, wenn irgendwas unsymmetrisch ist. Also hast du dann irgendwie in Star Wars irgendwas gekauft oder irgendein Auto und hast dann mit der Anleitung angefangen zusammenzubauen. Und auf der einen Seite, das weiß ich noch, da habe ich schon gedacht, da entwickle ich jetzt ernsthafte Monk-Züge. Bei einem Flugzeug, da glaube ich, das war ein Geschenk von Condor oder so, als ich als Kind da geflogen bin, das war zum Zusammenbauen, war auf der einen Seite von der Tragfläche ein grüner Punkt und auf der anderen Seite ein roter. Und das hat mich schon als Kind gestört und die habe ich dann nicht verbaut, weil mich diese Asymmetrie gestört hat. Heute habe ich das zum Glück im Griff, aber vielleicht war das auch schon, dass ich immer alles gerade und gleichmäßig rücken wollte.
Guter Punkt.
Ja.
Kannst du dich an deinen ersten Besuch bei dem Physiotherapeuten erinnern?
Ja, aber 100%.
Wie alt warst du?
100%. Da war ich 14, 13, 14, 12, 13, 14. Und da habe ich, naja, 13, 14, ja. Da hatte ich Rückenschmerzen. Und der hat dann ganz viele Bauchübungen mit mir gemacht. Und das weiß ich noch, die Praxis war eine ganz, ganz altbackene Praxis, so wirklich, wie sie heute wahrscheinlich auch immer noch existieren. Und der Therapeut war aber ein junger, cooler Typ. Den gibt es auch immer noch in Groß-Gerau, wo ich gewohnt habe. Sebastian Vatter heißt der, liebe Grüße. Müsste jetzt mittlerweile auch schon so an die 50 sein, schätze ich. Und das war einfach damals ein cooler Typ, der auch Tennis gespielt hat und der hat mit mir Bauchübungen gemacht. Der hat mit mir damals Kraft- oder Muskelübungen für den Bauch gemacht, 20 Minuten. Er hat immer mitgemacht. Ich dachte, okay, er nutzt es auch ein Stück weit für sein eigenes Training, ne? Aber der hat mit mir damals Bauchübungen gemacht, das weiß ich noch. Und deiner?
Ich habe auch gerade überlegt, ich glaube, es war, während ich Zivildienst gemacht habe.
Hast du eigentlich Zivildienst gemacht?
Eine Bibliothek und Fotolabor der Zahn-Mund-Kiefer-Klinik in Tübingen. Morgens Fotolabor, als man noch Fotos entwickelt hat, also da gab es eine Digitalkamera, weiß ich noch, da hatten die so die ersten Digitalkameras damals, so ein Ding für 25.000 Euro.
Nee.
Das schlechtere Fotos macht als ein Samsung oder ein iPhone heutzutage. Aber einige der Fotos, gewisse Dinge wurden auch noch regulär auf Film geschossen und dann war ich unter anderem zuständig, die Filme zu entwickeln. Was ganz, also habe ich gelernt, wie man Filme entwickelt. Und nachmittags
in so einer Rotkammer, Rotlichtkammer.
Genau, komplett dunkel. Also geil. Die ersten Schritte mussten in kompletter Dunkelheit durchgeführt werden und dann gab es so ein ganz leichtes schimmerndes Licht und dann quasi der Rest darin.
Spannend, ey.
Ja, war gut.
Ja.
Also aber auch nur die ersten, wenn du die ersten paar Filme entwickelt hast, dann ein bisschen siehst, was du wie machen kannst, dann hat sich die Lernkurve halt auch schon ausgereizt. Also
ja.
War jetzt nicht, also ne? Wie gesagt, ich bin dann das erste Mal zum Physiotherapeuten gegangen, so um Beschäftigungen zu finden, die nicht im Fotolabor rumsitzen sind und zu warten. Ich habe da teilweise John Grisham Romane gelesen, einer an einem Tag.
Nicht dein Ernst.
Ja, das war dann, so Rekord war, dass ich einen John Grisham Roman in einem einzigen Tag komplett gelesen habe. Da weißt du, wie viel ich zu tun hatte.
Aber also ich habe damals bei Lufthansa Cargo ja Praktikum gemacht, ja. Ein Jahr lang, begleitend mit meinem Fachabitur, habe ich dir auch mal erzählt. Da habe ich ja mal so einen kompletten Bildschirm bei Paint mit dem Bleistift ausgemalt. Das war eine Art Wutprobe, weil du wirst wirklich irgendwann brutal aggressiv. Ich behaupte auch, du kannst es nicht länger als 15 Minuten machen. Und dann habe ich die Datei immer wieder gespeichert und ich glaube, es war ein Projekt von 2 Wochen, 3 Wochen. Und du musst auch irgendwann reinzoomen, um die letzten weißen Pitzel, die letzten weißen Pixel musst du dann wegradieren. Ja. Und das war dann aber auch echt so, ich weiß noch, wie ich dann endlich fertig war und der ganze Bildschirm schwarz war. Und dann hast du so den Radiergummi genommen auf der größten Stufe und so einmal drüber. Also das war schon, das habe ich gemacht. Ich glaube, es wäre schon besser gewesen zu lesen. Ja. Ja, warte ganz kurz. Du hast Fotolabor gemacht. Was hast du sonst noch gemacht?
Bibliothek. Also morgens war Fotolabor, nachmittags war Bibliothek. Was ganz lustig war, also ich habe im Endeffekt dafür gesorgt, wenn jemand was ausgeliehen hat oder was zurückgebracht hat. Das Interessante an dem Fotolabor ist jedoch, eine Bibliothek war jedoch in der Klinik, dass nur Professoren Bücher ausleihen durften. Und davon gab es genau 4. Und die kamen nicht.
Ja, okay.
Ja. Das heißt, da tatsächlich, also, ne, dass jemand was ausgeliehen hat, kam eigentlich nie vor. Du bist einfach da gesessen und warst Aufsichtsperson.
Ah, oh, fuck. Ja, also, ich habe damals noch 2 kleine Praktika-Anekdoten. Das ist halt ein bisschen so eine Anekdotengeschichte, aber das ist ja auch okay. Ich war in der Locherabteilung bei Lufthansa Cargo. Also bevor es digitale Frachtscheine gab, wurde ja jede Fracht bei der Cargo irgendwie händisch oder zumindest physisch mit einem Papier in irgendeiner Form abgebildet. Und dann gab es dicke Leitsordner, das weiß ich noch. Und es gab Locher, das waren richtige Maschinen. Die konnten nämlich den Inhalt von einem komplett dicken Leitsordner mit einem Mal durchlochen. Also da warst du auch schwer beeindruckt, die ersten 10 Mal, als du gelocht hast und danach hat es auch schon nachgelassen. Aber es war die ersten 10 Mal so, wow, fuck, fucking dicker Stapel Papiere, krasser Locher. Und dann hast du diesen dicken Stapel genommen, hast ihn in den Leitsordner getan, hast dann da irgendwas draufgeschrieben und hast es eingeordnet. Und in dieser Abteilung war ein Grieche und ein Italiener. Das waren 2 alte Männer, die waren beide schon überfällig mit der Rente und die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer gelocht. Und das da reingemacht. Das haben wir wirklich Tag ein, Tag aus. Und das größte Highlight, ich werde es nie vergessen, die waren aber auch entspannt. Der eine hatte da mittlerweile so einen geilen Stuhl und hat ihm gesagt, Thomas, mach ruhig mal. Mach mal 20 Minuten Powernap und ich wecke dich dann mit einem Espresso. Und dann haben sie da gegen jede Brandschutzverordnung ihre kleinen Kaffee-Dinger gemacht, haben sie da ihren Espresso gedrückt. Und das Highlight des Tages, werde ich nie vergessen, war bei Hitradio FFH, dass das mysteriöse Geräusch. Das kam so alle halbe Stunde, kam ein Geräusch und dann wurde immer gerätselt, was das ist. Und dann haben die, jeder hatte dann seine Meinung, der hat gesagt, das ist ein Rollladen, der andere hat gesagt, nee, das ist eine Spülmaschine. Und dann haben die sich felsenfest versucht, jede halbe Stunde zu überzeugen, warum das ist, was sie recht haben. Und dann kam jeden Abend irgendwie die Auflösung oder jeden zweiten Abend, dann war es natürlich nie eins von beidem. Und die haben aber auch immer, die haben viel da angerufen, die haben auch viel Geld an Hitradio FFH geblasen mit dem mysteriösen Geräusch, ja, sehr gut. Ja. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote, ich war bei Opel. In der Rechtsabteilung, da war ich 15, weil der Nachbar irgendwie bei Opel war und ich musste Schulpraktikum machen, mich nicht organisiert. Und in letzter Minute hat der mir das Praktikum besorgt. Da saß ich bei zwei sehr, sehr korpulenten Frauen und die haben immer weiße Trüffelschokoladenpralinen gehabt. Die haben die sich immer gegenseitig geschenkt, weil keine wollte sie sich selber kaufen. Und dann haben sie sie gegessen, schwöre ich, wirklich so passiert. Und dann haben sie immer gesagt, Thomas, kannst du mal bitte jetzt, weil ich so groß war, die Trüffelpralinenpackung oben auf den Schrank stellen, dass wir nicht rankommen? Und dann hieß es zwischendrin, kannst du bitte mal in den Keller gehen und uns eine Cola Light holen? Dann habe ich eine Cola Light geholt. Und dann haben sie gesagt, so, kannst du uns jetzt mal beiden noch mal eine Praline vom Schrank geben? Oh mein Gott, ey, Praktikum war so scheiße. So, Wolfo, weißt du noch, über was wir letzte Woche reden wollten? Mal was jetzt Ernstes.
Basische Ernährung.
Sehr gut. Tell me.
Der Sinn und Unsinn der basischen Ernährung. Ich höre es immer noch regelmäßig. Also diese Idee, dass man übersäuert. In Kürze ist kompletter Nonsens. Es ist nicht möglich zu übersäuern. Der pH-Wert im Körper ist sehr genau und sehr präzise reguliert. Wenn wir ein klein bisschen zu sauer sind oder auch ein klein bisschen zu basisch, ist der menschliche Organismus nicht imstande zu überleben. Das heißt, nur leichte Abweichungen des pHs würden unseren Zellstoffwechsel so einschränken, dass wir das nicht überleben. Und zwar in beide Richtungen. Ob zu sauer oder zu basisch. Das ganze Säure-Basen-Haushalt und Ernährung-Thema basiert darauf, dass man den pH-Wert des Urins misst. Der pH-Wert des Urins ist jedoch in keinster Weise ein Spiegel des pH-Werts im Blut.
Darf ich ganz kurz guessen? Ja. Nur von meinem Guess, du bist der Experte, ich finde es sehr, sehr spannendes Thema. Hat es damit zu tun, wie viel Flüssigkeit du aufnimmst? Und okay, ich sehe dich schon den Kopf schütteln. Okay, sorry für den Interrupt. Erklär es einfach.
Es hat damit zu tun, wie du dich ernährst und was du im Endeffekt verstoffwechselst, was aber kein Spiegel des pH-Werts im Körper ist. Also nur um da mal ein bisschen drauf einzugehen. Es gibt auch im Rahmen meines YPSI Online-Moduls B über eine Stunde Vorlesung zu dem Thema, wo ein bisschen tiefer drauf eingeht. Der wichtige Punkt hier ist, wann immer du Protein konsumierst, das wird einfach sauer verstoffwechselt. Punkt. Das ist aber kein Indikator dafür, dass du auf Zellebene bzw. im Blut einen niedrigen pH-Spiegel hast. Es ist sogar so, dass es zwei primäre Mechanismen gibt, über die der Körper einen Säure-Basen-Haushalt reguliert im Positiven. Und einer von diesen zwei Mechanismen ist über Glutamin, über Protein. Das heißt, Glutamin ist entscheidend zur Regulation des Säure-Basen-Haushalts. Das heißt, dieses Thema sauer, weiß nicht, ob du das vielleicht teilweise, wir hatten es bei der Frozen Shoulder, wo die Leute kommen.
Richtig, ganz genau, ja.
Es kommt davon, weil ich zu sauer bin. Die Idee, zu übersäuern oder zu sauer sein, ist Nonsens. Mhm. Der Blut-pH-Wert weicht nicht in hohem Maße ab. Der Urin-pH-Wert kann abweichen. Keine Frage. Und zwar ein ganzes Stück. Jeder, der schon mal ein bisschen mit so pH-Strips rumexperimentiert hat, hat da mit hoher Wahrscheinlichkeit Unterschiede gesehen. Aber was rauskommt, ist kein Indikator dafür, was innen passiert.
Okay, total spannend. Woher kommt dieser Irrglaube und wieso hält er sich so lange dann also weil Säure und basisch oder es gibt ja auch dieses Thema basische Ernährung, basisches Ernährungspulver ist jetzt ein Riesenthema, gibt es aus Innsbruck, aus einer Klinik, empfehlen ganz viele, da gibt es ein Basenpulver. Woher kommt der Irrglaube und wieso hält er sich so lange?
Es gibt eine ursprüngliche Studie zu dem Thema, die im Endeffekt misst, welches Nahrungsmittel welchen Säure- oder Basenrest hat. Und zwar wird es so gemessen, indem du dieses Nahrungsmittel verbrennst, ähnlich wie auch die Kalorie gemessen wird, und dann testest, welchen pH hat das, was übrig bleibt. Ähnlich wie bei der Kalorie muss man natürlich dazu sagen, dass im Körper man Lebensmittel nicht verbrennt, im Sinne von verbrennen, wie ein Ofen das tut. Sondern man geht einfach davon aus, wenn wir Lebensmittel X verbrennen und dann den pH-Wert des Überrestes messen, dann können wir Rückschlüsse ziehen, wie das den pH-Wert von dem, was wir ausscheiden, beeinflusst. Und das ist der Punkt. Wenn du, im Endeffekt, wenn du es einfach machst, wenn du viel Gemüse isst, dann hast du einen basischeren Urin. Wenn du viel Proteine isst, dann hast du einen saureren Urin. Das hat aber wenig damit zu tun, wie dein pH-Wert auf Zellebene ist. Denn dieser ist sehr, sehr genau und eng reguliert. Und diese Grundidee von einem Säurebasenhaushalts hat sich 20, 30 Jahre lang durchgesetzt, was dazu führt, dass man Basenpulver verkauft. Ein Basenpulver ist nichts anderes als ein Haufen alkalische Mineralien. Wie zum Beispiel Magnesium und Kalium sind beides alkalische Mineralien, sind basische Mineralien. Oder in eine basische Ernährung, die eben sehr proteinarm oder proteinärmer und gemüsereicher ist. Was natürlich im ersten Moment eine gute Sache ist, hinten raus oder eine gute Sache sein kann, hinten raus natürlich nicht wirklich funktioniert.
Sehr, sehr, sehr spannend. Was ist die Hauptfunktion von Kalium? Gut, es ist klar, bei der Muskelkontraktion.
Die absolute Mehrheit des Kaliums wird in der Zelle gespeichert. Und je stoffwechselaktiver ein Gewebe, desto mehr Kalium wird gespeichert. Deswegen wird der Großteil des Kaliums im Körper auch im Muskel gespeichert.
Ja.
Kalium ist zum einen ein basisches Mineral, zum anderen reguliert es aber auch den Flüssigkeitshaushalt dadurch, dass es ein Elektrolyt ist. Das heißt, es ist zuständig dafür, wie hydriert ist eine Zelle und dementsprechend auch, wie leitfähig ist eine Zelle, wie effektiv ist die Signalübertragung. Also Kalium, ich habe auch letzte Woche den ersten Artikel auf dem Blog seit langem veröffentlicht, war auch wieder so eine Frage. Kalium, da kommt regelmäßig die Rückfrage so nach dem Motto, ich habe Kalium in der Apotheke gekauft. Beim Kaufen wurde mir geraten, damit sehr, sehr vorsichtig zu sein, weil Kalium wäre sehr gefährlich. Ne? Wenn man das natürlich... Wenn man das googelt, dann findet man da eine ganze Reihe von Symptomen, von Herzrhythmusstörungen bis Herzstillstand. Der Punkt des Artikels ist, Kaliumaufnahme über Nahrung, also eine orale Gabe, hat nicht sonderlich viel mit einem überhöhten Kaliumspiegel im Blut zu tun, sondern ein überhöhter Kaliumspiegel im Blut, eine Hyperkalämie, ist sehr gefährlich, ist aber in erster Linie eine Dysfunktion des Stoffwechsels aufgrund von erstens einer Nierenerkrankung und zweitens massiven Gewebsschäden, wie zum Beispiel durch eine Operation oder einen Unfall oder ähnliches. Also Kaliumkonsum führt nicht zu Kaliumspiegel im Blut, denn zum einen haben wir den Darm als Barriere und zum anderen haben wir die Niere als Regulationsmechanismus, der den Kaliumspiegel im Blut sehr, sehr genau reguliert. Und auch über Lebensmittel ist es nicht möglich, Kaliumspiegel zu erhöhen. Und das ist eine der Daten, die von der EFSA, das ist die Europäische Lebensmittelaufsichtsbehörde, veröffentlicht werden, ist massive Nebenwirkungen bei einem Konsum von 94 Gramm Kalium. 94 Gramm, wenn du eine Kapsel hast mit Kalium, die 60 Milligramm enthält, sind es knapp 1600 Kapseln, die du da auf einmal nehmen würdest. Also,
gut, es geht schon.
Ja. Ja. Ich kann es grob runterrechnen und dir eine entsprechende Anzahl von Dosen Kalium-Magnesium-Komplex mit auf die Bestellung packen.
Nee, aber sagen wir nochmal ganz kurz, wofür ist denn Inositol nochmal?
Inositol ist ein zuckerähnlicher, vitaminähnlicher Stoff. Wir produzieren etwa 2 Gramm selbst. Inositol ist eine wichtige Komponente des Nervensystems und der Informationsübertragung im Nervensystem.
Okay. Ja, also ich war ja ein großer Skeptiker vom Supplementieren generell. Ich glaube, dass da auch noch ganz viele sind. Vielleicht kann man das auch noch mal ganz kurz besprechen. Weil ich dachte immer, auch aus meiner therapeutischen Herangehensweise sage ich, der Körper, der ist schon sehr genial. Also der Körper, der reguliert sich schon. Wir wären nicht da, wo wir heute wären, wenn der Körper ein fragiles Konstrukt wäre, das nicht imstande wäre, sich selbst zu heilen und selbst irgendwie zu regulieren. Simpelstes Beispiel, ich habe irgendeine Schmerzproblematik und der Körper wird eine Kompensation finden. Das ist häufig leichter zu verstehen, als was jetzt auf biochemischer Ebene passiert. Und deswegen habe ich immer gedacht so, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, jetzt so viel zu nehmen. Brauche ich so viel Magnesium? Weil ich esse ja gut und bla, und mir geht's ja eigentlich auch gut und so weiter. Und ich war da am Anfang immer sehr skeptisch, muss ich sagen. Aber verschiedene Punkte und auch verschiedene Argumente haben dazu geführt, dass ich sage, nein, es macht schon Sinn. Und das simpelste Argument ist, was der Körper nicht braucht, schmeißt er raus. Also überschüssige Sachen werden halt irgendwie einfach ausgeschieden. Und ich muss wirklich sagen, durch die eigene Erfahrung, und Magnesium ist bei mir einfach das simpelste Beispiel, meine Lebensqualität und meine Leistungsfähigkeit ist brutal nach oben gegangen. Ich wäre, um das Ganze jetzt wirklich objektiv einzuordnen, ich bin trotzdem kein Freund, morgens eine Riesenhand voll allem zu nehmen, aber zumindest von 2-3 Sachen, wo man sagt, ja, ey, wie reagierst du drauf, funktioniert das, bringt das was, das ist schon, also bringt auf jeden Fall was, muss ich ehrlich sagen.
Beide Punkte bin ich vollkommen d'accord. Der Körper ist extrem adaptiv mit dem obersten Ziel des Überlebens. Das heißt, der Körper passt sich an, wenn du Unterversorgung hast oder eine Überversorgung hast. Der Körper reguliert es sehr, sehr effektiv, um zu überleben. Und der zweite Punkt ist dann eben optimale Leistungsfähigkeit. Der Körper reguliert optimale Leistungsfähigkeit nicht in diesem Maße, sondern der Körper kann nur mit dem arbeiten, was er zur Verfügung hat.
Und er wird funktionieren.
Genau, er wird funktionieren
mit einem
Mangel. Exakt. Ja. Das ist so das Beispiel immer ein bisschen, auch weil auf diesen Supplement-Dosen steht hinten drauf, NRV, das ist quasi eine empfohlene Tagesdosierung, die grundsätzlich immer auf einen durchschnittlichen Erwachsenen mit 2.500 Kalorien am Tag, einem normalen Lebensstil, einer normalen Ernährungsweise, also ohne groß Stress, ohne groß Sport und so weiter, ist 100% Minimum. Das ist Hartz IV. Das ist quasi das absolute Minimum, das du brauchst, um zu leben. 100% ist nicht 100% Optimum. Das Ziel von dieser 100%-Angabe ist das, was du auf jeden Fall zu dir nehmen solltest, um keinen klinischen Mangel zu erzeugen.
Und Dickerchen, ich sag ehrlich, sie konnten nicht mit mir rechnen. Sie konnten nicht mit diesem Körper, sie konnten nicht mit Sinas Körper rechnen. Ich sag ehrlich, wirklich, ehrlich. Sie haben es unterschätzt. Sie haben es einfach unterschätzt. Ja. Ist so, oder?
Ja.
Großartig.
Und das Ziel ist nicht Überleben, sondern das Ziel ist optimale Leistungsfähigkeit, unoptimales Wohlbefinden.
Also was, das stimmt, genau. Der Körper möchte bestmöglich schmerzfrei sein und so weiter. Also weil wir ja auch davon geregelt haben, wie der Körper sich reguliert, finde ich sehr spannend. Und ein Thema, was häufig unterschätzt wird, ist, wie die Prioritätenhierarchie den Körper steuert und reguliert. Also beispielsweise, du hast Schmerzen im Rücken, okay, du wirst dich nicht nach vorne beugen können. Warum? Mhm. Weil das tut weh und der Körper hat das Ziel, möglichst ökonomisch und beschwerdefrei durchs Leben zu gehen. Also verhindert er jetzt diese Bewegung, die gegebenenfalls Schmerz provozieren kann. Damit ist der Case geschlossen. Jetzt kommt eine Hierarchie, die höher ist. Sagen wir mal, du hast ein Fußballspiel. Und du musst funktionieren. Ja, hast ein bisschen Adrenalin und der Körper sagt, okay, jetzt funktioniert es dann doch wieder während dem Spiel. Nach dem Spiel wird es deutlich schlimmer, aber während dem Spiel ist vom Nervensystem ist das Anforderungsprofil wichtiger priorisiert als der Komfort und die Beschwerdefreiheit. So, dann funktioniert es wieder. Nach dem Spiel hast du wieder mehr Schmerzen. So, ja, und es ist kein Anforderungsprofil mehr im Sinne von, ich muss mich jetzt Bewegung und Leistung bringen. Dann kommt die andere Priorität und limitiert diese Bewegung wieder. Und dann beispielsweise, du hast einen harten Bandscheibenvorfall und du kannst nicht mehr laufen. Forget it, du liegst auf dem Rücken, es wird nicht funktionieren. Stell dir vor, jetzt bricht jemand bei dir ein und bedroht dein Leben, dann wirst du auch in dieser Situation wieder kämpfen können. Dann wird dein Körper sagen, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwie trotzdem die Muskeln ansteuere, die ich ja eigentlich aus gewissen Gründen nicht ansteuere, wenn ich das nicht tue, dann werde ich nicht mehr leben können. Und dann wird er auch diese Prioritätshierarchie verändern und sagen, okay, jetzt Kampf und auch auf die Gefahr hin, dass ein Nerv beschädigt wird und mein Bein nicht mehr funktioniert, weil anders lebe ich nicht mehr. Also das ist ja dieses, und es ist sehr, sehr spannend, wann sowas passiert, wie sowas passiert. Genau. Doping schlägt auch in eine ähnliche Kerbe, dass du quasi autonom geschützte Kraftreserven hast, auf die du nur zugreifen kannst in gewissen Stresssituationen. Es ist eigentlich ein sehr spannendes Thema. Ja, sehr gut. Ich gucke mal ganz kurz auf die Liste. Also Erik haben wir abgehakt, ne? Der, quatsch ich nur mit dem, dann schickst du das dem. Dann habe ich noch einen lieben Gruß, den ich gerne persönlich loswerden würde. Und zwar haben wir vor einigen Folgen darüber geredet, wie ich im ersten Modul bei dir Johannes kennengelernt habe. Den Personenschützer, erinnerst du dich noch? Ich habe dir doch gesagt, ich war Mittagessen da im Künstlerkeller und Und dann habe ich am Tisch gesessen mit einem Personenschützer, der hochrangige Politiker betreut hat. Und das war extrem spannend, welche Geschichten der aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und der hat mir dann, der hat die Folge gehört, der hört immer noch diesen Podcast und hat mir dann geschrieben und gemeint, ey Thomas, ich weiß nicht, ob du mich noch kennst, aber ich war der Personenschützer, mit dem du Mittag gegessen hast. Und deswegen an dieser Stelle wollte ich nochmal ganz liebe Grüße an Johannes sagen. Es hat mich damals sehr gefreut und sehr gute Geschichten. Also da wollte ich noch einen Gruß loswerden. Bestellung an Erik haben wir los und meine basische Ernährung. Gibst du das aber auch wirklich jetzt so weiter an den Hamza? Bitte?
Die Notiz ist gemacht und...
Sehr gut. Kann ich da auf Rechnung zahlen?
Klar.
Oder immer nur, weil sonst, du sagst immer PayPal, Freunde und Familie?
Nee. Hey, ab nächste Woche ist es bei uns möglich, auf Ratenkauf Seminare zu buchen.
Oha.
Die Online-Seminare. Ja, die Online-Seminare laufen über einen Shop und wir haben jetzt die Ratenkaufoption ab nächster Woche. Das heißt, für die, die Freunde sind, flexibler Zahlungsoptionen und sich weiterbilden möchten, haben wir für die Online-Module jetzt die Option.
Cool, sehr cool. Auch für Auszubildende und so auf jeden Fall ja. Sehr, sehr spannend. Bei Teachable machst du es, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich es announcen soll. Ich glaube, ich announce es noch nicht. Ich würde es dann gegebenenfalls nächste Woche im Podcast announcen und würde mit dir gleich nochmal off-mic drüber reden.
Was?
Bei mir hat sich auch einiges getan, deswegen, ja.
Ratenzahlung läuft über den Shop, nicht über die Online Education Plattform, sondern über den Shop und ganz Standard Klarna. Klarna ist die Option.
Ah, für die physischen Seminare meinst du?
Nee, für online.
Ist es, die Abwicklung macht nicht Teachable?
Die Abwicklung macht Teachable. Ich mache sie aber auch über einen Online-Shop, weil wir da ein bisschen mehr Flexibilität haben. Unter anderem diese Ratenzahlungsoption.
Ah, okay. Ist es denn über Stripe?
Nee, Klarna.
Ah ja, okay.
Stripe gibt's auch, haben wir auch integriert, aber Stripe bietet keine Ratenzahlung an.
Okay, musst du mir gleich nochmal in Ruhe erklären. Was hast du noch auf der Liste, Wolfgang?
Fischöl. Du lachst.
Ja, gut. Ja.
Du lachst.
Ja, nee, ich lach nicht. Ich lach gar nicht. Ich habe nicht gelacht. Ja, Omega 3 und Omega 6, Fischölkapseln mit K2.
Nee, K2 ist Vitamin D. Hat mit Omega 3 wenig zu tun. Und Omega 6 ist auch nichts, was man supplementieren muss. Omega 6 hast du grundsätzlich ausreichend über die Nahrung. Zum einen über tierische Fette und zum anderen auch pflanzliche Öle. Was ganz interessant ist, je nachdem, wie man sich ernährt, vor allem wenn man sich stark pflanzlich ernährt, ist ein Omega 6-Überschuss sehr, sehr häufig. Beispiel Sofian, der auch schon zweimal zu Gast im Podcast war, der hat sich eine Zeit lang rein pflanzlich ernährt und hat Omega 3 supplementiert aus einer Algenquelle und hatte trotzdem nach anderthalb, zwei Jahren rein pflanzlicher Ernährung Wahnsinnsprobleme mit der Regeneration und hat dann so eine Laboranalyse gemacht, eine ganze Reihe von Dingen getestet und das, was komplett off war, war sein Omega-3-6-Verhältnis, weil er einfach große Mengen an Omega-6 konsumiert hat, da pflanzliche Quellen die primären Omega-6-Quellen sind und trotz der Supplementierung von pflanzlichem Omega-3 das Verhältnis komplett off war. Und daran hat er gearbeitet.
Krass.
Und Regeneration ist direkt besser geworden. Natürlich war Omega 3 nicht das Einzige, er hat auch wieder deutlich mehr Protein gegessen, weil Fisch mit reinkam und Meeresfrüchte. Das spielt definitiv auch eine Rolle. Aber der interessante Punkt ist hier, dass einfach das Verhältnis komplett off war, trotz Supplementierung.
Sag mal, Meeresfrüchte, was hältst du so von Austern?
Ach, bin ich ein großer Fan.
Ich bin auch ein großer Fan von Austern.
Meeresfrüchte ist der ausgezeichnete Appetizer. Meeresfrüchte als Main finde ich immer ganz schwierig. Der Oktopus
ganz kurz,
ist so die
ganz kurz,
einzigste
ganz
Ausnahme.
Kurz. Ich hätte so gerne nochmal den Jingle eingespielt. Donnei, ja. Roundabout Minute 45. Hau erstmal kurz den Jingle für Wolfos kleinen Küchenzauber rein.
Dünsten, dämpfen, blanchieren und garnieren. Wolfos kleiner Küchenzauber.
Ja, für Jung und Alt. Groß und klein. Lecker, schmeckt mir.
So, Wolfo, jetzt darfst du all deinen Genüssen frönen.
Ich habe sogar noch einen zweiten Punkt auf meiner Liste zum Thema Küchenzauber. Der kommt gleich. Aber na, Seafood, wenn die Qualität von Seafood hoch ist, Octopus ist das Einzige, was wirklich main-kompatibel ist. Der Rest ist Appetizer, aber Seafood, ob es jetzt irgendwie ein bisschen Auster ist oder ob sowas wie
Calamari.
Calamari oder Scallops, Jakobsmuschel, das ist so ein ausgezeichneter Starter für eine Mahlzeit. Ich bin auch ein Riesenfan von rohen Meeresfrüchten. Also,
Austern, sehr gut.
Austern großartig, aber auch Tartar oder Sashimi von der Jakobsmuschel.
Ich hatte, was war es denn? Da hatte ich, was war das denn? Da hatte ich Pulpo-Sashimi.
Mm. Großartig.
Noch nie gegessen, fand ich aber auch sehr gut. Ja. Und ich weiß nicht, es gab noch irgendein anderes Sashimi. Aber der Pulpo-Sashimi fand ich schon ganz gut.
War gegart oder war roh?
Roh.
Okay. Aber dann hast du schon sehr gute Qualität erwischt. Weil oftmals beim Pulpo musst du den wirklich lang garen und dann abkühlen lassen und dann schneiden. Sonst wird's, sonst ist von der Qualität einfach wird zu sehr gummiartig.
Okay.
Aber roh funktioniert auch, hatte ich auch schon. Wenn die Qualität passt, großartig. Seeigel ist eins meiner Favorites. Das haben wahrscheinlich die meisten noch nicht gegessen. Für den Fall, dass
habe ich auch nicht gegessen.
Eine Option hat, Seeigel zu essen. Roher Seeigel, herausragend. Einer meiner Favorite Seafood. Sushi, in Sushi-Läden gibt es das teilweise.
Okay. Was wollte ich jetzt noch sagen? Was ist der zweite Punkt? Also, was ist jetzt mit Fischöl? Du hast einfach nur Fischöl gesagt, Volvo.
Ah, Omega-3, das war einer meiner Punkte. Wir haben auch seit einem Monat ein eigenes Omega-3, deswegen kamen viele Rückfragen. Deswegen da nochmal mein Punkt zum Thema Omega-3, Omega-6. Grundsätzlich halte ich Omega-3 für das überwerteste Supplement der letzten 10 Jahre. Fischöl oder Omega-3 ist definitiv keine eierlegende Wollmilchsau. Wenn jedoch ein Omega-3-Defizit
besteht. Sorry, du hast es gerade super lustig gesagt. Ja.
Ja, aber es ist ja oftmals so. Das ist dann so, Omega-3 hilft bei Blutzuckermanagement, hilft bei Fettabbau, hilft bei Muskelaufbau, hilft bei und dann kommen irgendwelche Leute auf die Idee, 30 Gramm Fischöl am Tag zu supplementieren, so nach dem Motto, viel hilft viel, aber nein. Ja. Dem stimme ich nicht zu und auch die Praxis sagt, dass das nicht wirklich funktioniert. Omega-3 oder ein optimales Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis hat viele Vorteile. Je nach Dosierung als nachgewiesenen positiven Effekt aufs Herz-Kreislauf-System, nachgewiesenen positiven Effekt auf Blutfettwerte. Und darüber hinaus hat es auch noch eine Reihe anderer Effekte. Wenn Omega-3, was ich als sehr wichtig ansehe, ist erstens die Qualität. Sprich, was wichtig ist, dass nicht thermisch behandeltes Omega-3 ist. Zweitens, es sollte Wildfang sein. Und drittens, sollte dieser Wildfang nachhaltig sein. Also, das sind drei wichtige Qualitätsmerkmale von einem guten Omega-3-Produkt. Ich ziehe Kapsel dem Flüssigen vor, weil es einfach stabiler ist und vor Sauerstoff geschützt. Das heißt, wenn jemand einen Omega-3-Bedarf hat, gibt es mittlerweile auch von mehreren Anbietern Labortests, wo man das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis testen kann. Je nachdem, wie vor allem die Ernährungshistorie ist, kann hier das Defizit relativ klein sein, ohne Supplementierung, oder auch das Defizit relativ groß sein mit Supplementierung.
Also, kann ich mich nur anschließen. Ich muss ich sagen, die letzte halbe Minute habe ich den Faden verloren, sorry. Weil zurück ich eine ganz andere Frage. Weil du nachhaltig gesagt hast, ich hatte jetzt irgendwie ein anderes Thema die Tage, und zwar nachhaltige Verpackungen bei Restaurants. Und ich muss sagen, ich finde es Wahnsinn, wie schnell das stattgefunden hat, dieser Transfer in den letzten 1,5-2 Jahren gefühlt, dass jeder nur noch irgendwie versucht, Pappe zu machen und wie schnell einem auffällt, dass zum Beispiel sehr viele Asia-Restaurants immer noch sehr viel Plastik machen, und das nervt mich mittlerweile. Das hat mich am Anfang nicht genervt. Mittlerweile denke ich mir so, komm Leute, macht es doch irgendwie ein bisschen nachhaltiger. Und auch im Kino jetzt, da haben sie, wann warst du das letzte Mal im Kino?
Once Upon a Time in Hollywood, Prä-Pandemie.
Okay.
Das war schon
gar nicht so lang.
Was ist das her? 2-3 Jahre?
Aber doch, das ist schon lange her. Sollen wir uns ins Kino zusammen, Wolfgang? Ha? So eine All-Include-Box mit bisschen, Nachos. Was wäre der Nacho-Go-To? Wäre das so Garlic oder wäre das so Cheese-Soße, Guacamole?
Vielleicht an
Guacamole, der Stelle, bisschen Omega-3.
Das vorletzte Mal, dass ich im Kino war, war 2015 im November. James Bond, und ich war in USA im Kino. Und diese Kinoerfahrung war großartig. Weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Habe ich das?
Nee.
Es war ein Kino, das war quasi halb Restaurant. Das heißt, du hattest immer so Zweiersitze mit einem Tisch in der Mitte. Ähnliches Sitzkonzept wie im Flugzeug in der Business Class.
Ah, und ja.
Wir wussten das nicht mal richtig, sondern wir wussten einfach nur, super bequem, du hast relativ viel Platz. Als wir kamen, wir haben außerhalb des Kinos zu Abend gegessen, waren dann früh im Kino, der komplette Saal war voll, bis wir verstanden haben, dass du quasi am Tisch Abendessen bestellst. Das Kino hat quasi ein angeschlossenes krass. Restaurant, du kannst da ganz normal von bis Pizza, Pasta, Burger, Steak, Nachtisch krass. Und so weiter. Du kannst dir Drinks bestellen und dann, wenn quasi der Film anfängt, musst du nicht deinen Platz verlassen, sondern du drehst den Tisch zur Seite und kannst dann deinen Sitz in so einen Recliner verwandeln. Also ist ähnlich wie Business Class im Flugzeug.
Du kannst den Sitz noch in eine Toilette verwandeln. Da müssen die Amis auch nicht mehr aufstehen, wenn es dann 2 Stunden 43 geht.
Ja. Großartig.
Aber damals hat auch James Bond noch Weiber behandelt, wie sie behandelt gehören. Ey. Okay, sorry. Es tut mir leid. Aber ich komme mir nicht verkneifen. Das tut mir leid. Da möchte ich mich bei allen Zuhörerinnen allerherzlichst entschuldigen. Krass, aber warum warst du so lange nicht im Kino? Ist nicht dein Ding?
Nee, ist nicht mein Ding. Once upon a time in Hollywood, wir wollten es unbedingt im Kino schauen. Und wir haben dann,
den habe ich nicht gesehen.
Großartiger Film, aber
ja.
Tarantino.
Ah ja, Tarantino.
Bisschen anders,
okay, den,
aber
den würde ich mir noch angucken. Ja. Jetzt, warte mal, was wollte ich noch? Ach, eine Frage, die mir noch auf dem Herzen brennt und die ich jetzt wirklich jede Woche bringen werde, ist, Wolfo, was macht der Gürtel? Was ist mit dem Gürtel? Nico hieß er, ne?
Nico. Na, immer noch weiß und zufrieden mit weiß.
Wolfo, du bist nicht Meister Propper. Du solltest nicht zufrieden mit weiß sein. Du solltest zufrieden mit sein, wenn da irgendwas dranhängt.
Kommt.
Na ja, ey, was hältst
neue,
du davon?
Ich habe ein paar neue Aufgaben, an denen ich arbeite. Das ist auch gut so.
Was hältst du davon? Ich hab so, du hast ja auch diese Matten. Ja. Sollen wir da ein paar Matten mitnehmen? Ich glaube, so mal 8 oder 10 Matten, dann machen wir auf der FIBO bisschen BJJ. Das wäre auch geil.
Der Stand ist nicht groß genug. Der Stand hat 15 Quadratmeter.
Ja, aber wir legen die einfach davor den Stand, oder?
Gute Idee.
Oder so auf dem Parkplatz. So alle Viertelstunde Hamza führt dann immer so Liste. Und ihr könnt es auf dem zweiten Parkdeck, könnt ihr dann auch illegal, wir nehmen auch illegale Wetten an, auch alles per PayPal.
Und als Moderator holen wir Jean-Claude Van Damme und dann veranstalten wir das erste FIBO-Kumite.
Genau, FIBO-Kumite und das aber alles auf dem Parkplatz. Und dann reden sie mal, hier ist mitbekommen hier, bei der Wolfgang da in der Halle 3B, die machen da irgendwelche illegalen Kämpfe auf dem Parkplatz. Das ist gut. Also sogar Kevin Großkreuz hat mir damals gesagt, es ist besser, wenn die Leute über einen reden, wie wenn sie nicht über einen reden.
Hat der Kevin recht,
habe ich mir auch gedacht. Wolfgang, hast du noch was Kleines oder sollen wir eine Runde Overrated und Underrated machen?
Lass mich einen Küchenzauber noch einwerfen.
Oh ja, bitte, ich bitte darum.
Zum einen, der Share-Pizza-Boden wurde schon lange nicht mehr erwähnt. Und zum anderen habe ich den auf ein neues Level gehoben. Ich habe doch erzählt, dass ich vor einigen Monaten Big Green Egg Grill besorgt habe und dafür einen Pizzastein besorgt habe. Und ich großer Fan bin von diesem Pizzastein.
Ja, richtig, ja.
Für den Alltag ist natürlich so ein Grill hochzuheizen, ist nicht alltagstauglich. Der Vorteil vom Pizzastein ist, er speichert Hitze und gibt die Hitze somit an den Boden ab, sodass der Boden einfach krosser wird, wie bei so einem Holzofen. Das macht natürlich ein reguläres Backblech in dem Maße nicht. Es gibt Pizzasteine für einen Backofen. Anstatt jetzt einen Pizzastein für einen Backofen zu holen, habe ich einfach meinen Big Green Egg Pizzastein geholt, habe den in den Backofen geschoben, dann mit der Backsteinfunktion des Ofens das Ding auf 250 Grad hochgeheizt. Dauert circa eine Dreiviertelstunde. Also das fand ich ganz interessant. Also 180 Grad hast du in 15 Minuten. Bis das Ding dann
ich hoffe, dass die Share-Pizza auf jeden Fall eine nachhaltige Verpackung hat.
Exakt.
Ja. Ja, okay, und dann?
Es waren Welten.
Aber die Idee ist super. Also die Idee ist super, den Stein auch im Backofen zu machen.
Es waren Welten. Also ich bin ja eh ein Fan von dem glutenfreien Boden von Share. Mit dem Pizzastein, es waren Welten. Die war so kross und die ist deutlich weicher geblieben innen, weil normalerweise Share-Pizza so 12 Minuten brauchst du im Ofen. Du hast das Ding in 5 Minuten fertig. 52 Grad, 5 Minuten. Das heißt, innen ist es luftig.
Lustig.
Luftig. Außen ist es kross. dadurch, dass du halt eben die Hitze in diesem Pizzastein drin hast, hast du unten auch so eine richtig schöne Krume. Also das war definitiv Next Level für jemand, der gerne Pizza zu Hause selber macht,
geil,
noch keinen Pizzastein hat. Da gibt es mit Sicherheit verschiedene Anbieter. Entscheidend ist bei dem Pizzastein, dass der Stein möglichst dick ist, sodass er möglichst gut Hitze speichert, vor allem wenn du 2-3 Pizzen nacheinander machen möchtest. War auf jeden Fall geschmacklich, es waren Welten. Also es war ein großes Upgrade an die Share-Pizza.
Geil, super.
Das war das Highlight oder eines der Highlights des letzten Wochenendes.
Mann, bist du alt geworden.
Findest du?
Ja. Ey, Wolfgang, ich muss wieder extrem dringend aufs Klo, merke ich gerade. Aber komm, wir machen noch kurz overrated und underrated. Ich halte es schon extrem lange in mir, ohne zu jammern, aber gerade ist wirklich ein Level erreicht, wo ich sagen muss, aua. Okay, overrated und underrated. Bist du bereit?
Ready.
Can I get a hell yeah?
Hell yeah. Viel Enthusiasmus.
Special Bars. Overrated oder underrated? Wie so eine Football Bar zum Beispiel.
Underrated für fortgeschrittenere Trainierende.
Erklärung.
Mittlerweile gibt es Special Bars mehr und häufiger als je zuvor. Also vor 10 Jahren zum Beispiel eine Trap Bar, was so eine der Basis-Special Bars ist, in irgendeinem Studio zu finden, war schon wow. Mittlerweile findest du eine Trap Bar in vielen Franchise-Gyms. Ne? Dann hier und da findest du auch mal
eine Krass, ich würde sogar eine, du hast vollkommen recht, aber ich würde eine Trap Bar nicht mal mehr als Special Bar irgendwie betiteln. Ja, guter Punkt von dir, okay.
Ja. Safety Squad Bars findest du, Cable Bars findest du teilweise auch mal eine Fat Bar, also es wird schon mehr. Nicht so häufig wie eine Trapper, aber der Rest findest du auch teilweise. Was dazu führt, dass man sich zu früh in so Special Equipment verliebt. Ich hatte mal ein Gym besucht, die sehr viele Special Bars haben, und da habe ich eben einen beobachtet, wie er Bankdrücken gemacht hat. Die Geschichte habe ich schon, glaub, zweimal erwähnt. Und mit komplettem Equipment, Handgelenkstraps,
Sleeves. 60 Kilo, ne?
Genau, und hat einfach 60 Kilo gedrückt. Und das ist so ein Paradebeispiel von, genau, Grundschule zuerst, bitte nicht spezialisieren. Lern erst mal lesen, schreiben und rechnen. Und dann in der Mittelstufe kannst du dich ein klein bisschen spezialisieren. Dann, wenn du für den Fall, dass du Abitur machst, noch einen Tick mehr. Und danach kannst du natürlich die Spezialisierung noch ausbauen. Aber wenn du zu früh anfängst, ne, irgendwie Trap Bar, Deadlift, sondern irgendwie 40 Kilo machst oder 50 Kilo, das ist halt, ne.
Was, wie heißt denn diese Bar mit diesem großen Bogen, wo du zum Beispiel sehr gut vorgebeugtes Langhandelruder oder dieses Rudern, wenn du mit dem Bauch auf der Bank liegst, rudern kannst, die quasi so eine Aussparung für die Bank hat.
Cambered Bar.
Cambered Bar. Die ist nämlich auch eigentlich ganz cool für Bankdrücken mit extrem tiefem Range of Motion. Also du hast quasi einen Langhandel, kannst aber den Range of Motion von der Kurzhandel nutzen.
Exakt.
Ist die cool? Findest du die cool?
Sie ist in meinem zweiten Level an Special Bars.
Okay. Okay, nächstes ist die Bamboo Bench.
Da bin ich ein großer Fan von, verwende ich in meinem Modul 1. Ist ein ausgezeichneter Weg, um eine gute Variation ins Bankdrücken reinzubringen. Gerade während der Entwicklung der Grundlagen oder auch in so einem Reha-Szenario.
Okay, Bamboo Bench fand ich auch mega. Also fand ich wirklich.
Kannst du die vor meinem Modul 1?
Nein, kann ich nicht. Hab aber jetzt irgendwie, wurde mir auf YouTube angezeigt oder vorgeschlagen, ein Markus Rühl-Video, der irgendwie die Bamboo Bench da irgendwie beworben hat. Wer das nicht weiß, einfach mal googeln. Bamboo Bench ist so eine Auflage, oder es gibt auch spezielle Bänke, die Vorrichtung schon haben. Und ansonsten gibt es so eine Auflage, es sieht aus wie so eine Schwimmnudel, die du auf eine normale Bank legst, und dadurch kommst du halt viel mehr in eine Vordehnung des Brustmuskels und kannst natürlich noch viel mehr bewegen. Sorry, du hast mir gerade ein gutes Zeichen gegeben. Ich habe technischen Advice von dir bekommen, Wolfgang. Ja. Denn ich habe mich mittlerweile in den Stand begeben, ja, da mein Harndrang wirklich ins Unerträgliche geht.
Streck mal deine linke Hand aus.
Linke Hand?
Ja. Da ist ein Shaker.
Nee, der Shaker ist nicht hier. Hier. Den habe ich leider getrunken mit dem Multidrink. Und es geht runter wie nix, Wolfgang. Deswegen machen wir noch eine ganz kurze Frage und danach muss ich wirklich flitzen. Ich schwör's euch. Okay, Kraftausdauer.
Overrated.
Overrated, 100%.
Absolut. Ja. Das Grundverständnis von Kraftausdauer ist eines der größten Missverständnisse im Krafttraining. Kraftausdauer, das sind allerwenigsten Szenarien. Cliffhanger, nächste Folge.
Sollen wir das nächste Woche machen?
Thomas.
Ich schreibe es mal auf. Warte ganz kurz. Ich schreibe mal ganz kurz auch auf. Kraftausdauer. Warum man das... Okay, Kraftausdauer. So, Wolfgang, dann wäre ich dir jetzt sehr verbunden, wenn ich kurz aufs Klo gehen würde. Liebe Zuhörer, es tut mir wirklich leid, dass der limitierende Faktor dieser Folge nicht der Spaß, das Interesse am Großen, sondern wirklich meine kleine Blase wieder ist. Es tut mir leid, aber es ist direkt nach der Arbeit. An einem Montag muss ich flitzen. Wolfgang, ich wünsche dir eine gute Woche.
Gute Woche.
Liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Ciao, ciao.